Es gibt Zahlen aus Großbritannien und da ist es so, dass der Lebensraum für Igel abgenommen hat über die letzten 20 Jahre um 75%. So, also das ist nämlich genau das. Der Igel-Lebensraum schrumpft genau auf Dörfer, kleine Siedlungen, Vorstädte und diesen Grüngürtel aus Privatgärten um Städte herum.
Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Nebelhorn-Podcasts des Scientists for Future in Hamburg. Heute spricht Heidi mit dem renommierten Filmemacher Heiko de Groot. Heiko hat über 30 Jahre Medienerfahrung gesammelt und bereichert mit seinen Dokumentationen und Reportagen insbesondere das Programm von ARD, Arte, NDR und WDR. Für seine Arbeit wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Heinz-Sielmann-Filmpreis und dem Horst-Stern-Preis für den besten Naturfilm. Im Jahre 2011 erhielt er eine Nominierung für die Goldene Kamera. In seinem neuesten Film Willkommen in der Nachbarschaft zeigt er, was wildlebende Tiere benötigen, um auch im heimischen Garten überleben zu können. Der Film erhielt beim Silbersalz-Festival eine Nominierung in der Kategorie Best Nature Program. In dieser Folge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von Heikos Arbeit und erfahren mehr über seine Sicht auf Natur, Nachhaltigkeit und die Filmproduktion. Lasst uns nun in das Gespräch mit Heiko de Groot eintauchen.
Hallo Heiko.
Hallo.
Hi. Wir sind gerade hier in Eppendorf, haben schon einen kleinen Barfußrunde gedreht in dem Garten, der hier ist. Haben auch ein bisschen geguckt, wie man hier noch oder wie gut es hier den Tieren geht. Wir haben ein paar Wildblumen gesehen, haben uns gedacht, das passt ganz gut. Wir haben auch einen Kunststoffrasen gesehen. Was hältst du von Kunststoffrasen?
Ja, das ist nicht hilfreich. Also ich glaube, da kann sich weder ein Insekt von ernähren, noch irgendwie ein Säugetier.
Ja, ja. Insekten und Säugetiere in der Stadt. Du hast ja einen Film gedreht mit dem Titel Willkommen in der Nachbarschaft, wilde Tiere in der Stadt. Und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Zuerst aber, wie bist du eigentlich zum Dokumentarfilmdrehen gekommen? Wie hast du Federvieh gegründet? Wie ist das Ganze entstanden und wie lange machst du das eigentlich schon?
Ja, das sind mehr als 35 Jahre, glaube ich, mittlerweile, die ich in den Medien unterwegs bin. Und der Bezug zu Tieren oder den Mensch-Tier-Verhältnissen, meine Mutter würde jetzt sagen, das ergab sich sehr früh. Schon als ich Ameisen auf der Straße getroffen habe, dann war ich derjenige, der sich da hingehockt hat und die beobachtet hat, eine halbe Stunde. Und da war ich dann auch nicht mehr wegzukriegen, während alle anderen Kinder begeistert auf den Ameisen rumgehüpft sind, um sie tot zu quetschen. Und das hat sich natürlich in der Pubertät ein bisschen verflüchtigt. Ich kam dann wieder zurück zu dem Thema nach einer Südafrika-Reise, wo man... Klar, da sitzt man im Auto und hat so seine Safari, sucht nach Tieren. Das Schema war dann noch drin, als ich durch Hamburg fuhr und guckte und guckte. Und dann sah ich plötzlich diese Krähe, die diesen Bussard scheuchte und war irritiert, dass mitten in der Stadt Bussarde sind. Und die also ganz normales, natürliches Verhalten, Interaktion mit Krähen zeigen, fand ich irre. Und wenn man das erstmal gesehen hat, dann sucht man und findet noch mehr. Das erklärt jetzt natürlich nicht, warum ich und wie ich Tierfilmer geworden bin, aber das ist eher ein total abstrakter Weg. Klar, man macht irgendwann sein Volontariat, das habe ich beim NDR gemacht und hat dann seine Ausbildung, macht Filme und entwickelt sich von kleinen Filmen zu größeren und längeren Filmen.
Den Film Willkommen in der Nachbarschaft habe ich ja persönlich gesehen bei einer Veranstaltung und ich war... besonders berührt davon, oder ich fand es irgendwie total traurig zu hören, dass Igel am Land eigentlich nicht mehr sein können. Und das wusste ich vorher in der Klarheit nicht, weil ich immer dachte, naja, da gibt es ja auch Hecken und so und die sollten da eigentlich ein gutes Dasein haben. Warum ist das eigentlich so? Also du hast ja in dem Film auch dich viel mit Igeln beschäftigt. Kannst du da vielleicht erzählen, was die Wissenschaftler dir also da erzählt haben und wie man das als Nicht-Experte nachvollziehen kann, dass die Igel am Land kein Sein mehr haben?
Also wir leben ja in einer Zeit, in der tatsächlich die Stadt als Lebensraum plötzlich relevant wird.
Für Tiere.
Für Tiere, genau. Und das nicht unbedingt jetzt der Stadtkern, der stark urbanisiert ist, Stein, Beton, Asphalt, flächendeckend, aber dann dieser Grüngürtel drumherum, der Grüngürtel, der vor allem aus Privatgärten besteht, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und ähnliches. Und kaum ein Gartenbesitzer wird glauben, dass sein kleines Stück Grün da hinten irgendeine Bedeutung hätte für irgendwen. Aber zunehmend ist es wichtig, weil draußen auf dem Land Tiere immer weniger Lebensraum finden. Und das betrifft viele. Das Insektensterben, davon haben inzwischen alle gehört. Aber es betrifft natürlich auch Säugetiere oder Amphibien. Und einer, der besonders hervorragt, das ist der Igel. So, ein Igel ist vor allem ein nachtaktives Tier, frisst fast ausschließlich Insekten und buddelt die aus dem Erdreich aus. Und der muss tagsüber irgendwo einen Schlafplatz finden, also irgend so ein Nest mit Laub und Reisig unter einem Busch. Und in so einem Nest werden dann auch die Igelbabys geboren. So, das zu finden auf dem Land ist super schwer. Insekten finden wir dort nicht aufgrund der diversen Vernichtungsmittel, Insektenvernichtungsmittel und auch Grünvernichtungsmittel, also Gifte. Dann sind Monokulturen mittlerweile so gut gezüchtet, dass sie dicht an dicht stehen. Da ist überhaupt kein Platz, um dazwischen durchzulaufen. Und die Flächen werden immer größer. Zwischen diesen Anbauflächen gibt es kaum Strukturen, wo man sich als Igel verstecken könnte. Das heißt, der Igel lebt vor allem, fast ausschließlich, nur noch in Siedlungsräumen.
Und kannst du das in Prozent ausdrücken?
Ja, für Deutschland gibt es da keine Zahlen. Es gibt noch nicht mal Zahlen für Frankreich. Das waren ja so die beiden Schwerpunkte für den Film jetzt. Es gibt Zahlen aus Großbritannien und da ist es so, dass der Lebensraum für Igel abgenommen hat über die letzten 20 Jahre um 75%. So, also das ist nämlich genau das. Der Igel-Lebensraum schrumpft genau auf Dörfer, kleine Siedlungen, Vorstädte und diesen Grüngürtel aus Privatgärten um Städte herum.
Ich glaube, der andere Aspekt, unabhängig von vom Nahrungsangebot, das nicht mehr da ist, weil zu viel gespritzt wird, ist ja auch, dass der Boden ständig umgegraben wird. Wird gemäht, große Maschinen fahren und die Igel haben ja dort keine Verkehrszeichen. Das heißt, Vorsicht, morgen kommt eine große Maschine und zerstört dein Nest mit den Babys. Das dürfte ja auch ein Grund sein, nehme ich an, oder?
Das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Also menschliche Einwirkungen gibt es überall und wir sehen im Sommer natürlich zu den Aktivitätszeiten dann plötzlich auch die Igel tot auf den Straßen liegen, wenn sie morgens da rauskommen und in der Dämmerung aktiv sind, dann werden sie oft auch noch von den Autos erwischt, ja.
Wir haben ja mit Nebelhorn, also dem Podcast, eine Folge aufgenommen mit Ursula Heise zum Thema Wertewandel in Bezug auf Tiere in der Gesellschaft oder in der Stadt. Wer da reinhören will, gern in die andere Podcast-Folge reingucken. Und dazu möchte ich jetzt ein bisschen eingehen auf die Thematik Zusammenleben von Tieren und Menschen in der Stadt. Also Igel ist ja etwas, wo wir alle sagen, der ist süß und niedlich. Ich habe einmal einen Igel gesehen, wie er einen Wurm gefressen hat und der hat dabei so geschmatzt und das fand ich so süß und ich habe dem zugehört und der so haben wir gedacht, ah, das ist ja voll herzig. Aber Ursula Heise hat in dem anderen Podcast davon gesprochen, dass Schlangen nicht unbedingt so beliebt sind in Städten, weil das passiert ja manchmal auch bei Renaturierungsprojekten, dass dann plötzlich Schlangen auftauchen in bestimmten Kulturen. Du hast im Vorgespräch erwähnt Alligatoren in Florida. Also ich habe mal in Florida gelebt für eine kurze Zeit und war dann ganz erstaunt, dass wir im Vorgarten plötzlich so ein 3-Meter-Monsterviech hatten und war total bestürzt und haben mir gedacht, wie das funktioniert in Amerika, wo die sonst eigentlich immer so vorsichtig sind und so. Du hast dann auch erzählt, dass du dort einen Film gedreht hast zu dem Thema. Magst du darüber was erzählen und wie du das umsetzen würdest, in Bezug darauf, welche Risiken Menschen in Kauf nehmen, wenn sie sie gewohnt sind.
Mhm. Ja, also da sprichst du im Prinzip ja gleich zwei Themen an. Einmal das Thema gute und schlechte Natur. Also ja, den Igel finden wir niedlich, den Igel wollen wir haben, aber Ratten und Kakerlaken auf keinen Fall. Es ist immer schwierig, das zu trennen, weil wenn man ein funktionierendes Ökosystem haben will, dann gehören alle diese Mitspieler dazu, die Beutetiere genauso wie die Beutegreifer und dann die Insekten, die all diese Tiere zerlegen und auseinandernehmen und wieder in Erdboden verwandeln. Und dabei entsteht dann für uns rein zufällig frisches Wasser, frische Luft, saubere Luft und atembare Luft und ganz tolle Sachen, ohne die wir nicht auskämen. Und dann sprichst du damit an, dass wir ja uns an bestimmte Dinge gewöhnt haben und an andere nicht. So ein Alligator, ich erinnere mich an eine Situation, die wir gefilmt haben. Wir sind mit diesem Alligator-Trapper zu seinen Fellen, zu denen er gerufen wurde, mitgefahren. Wir haben ihn begleitet und kamen bei einer Frau an, die hatte ihren kleinen Yorkshire-Terrier auf dem Arm und sagte, du sollst nicht gefressen werden von dem bösen Alligator. So, dann hat der Alligator-Trapper da einen Alligator rausgeholt, der war so Pi mal Daumen, knapp über 1,20 Meter lang. Wenn er unter 1,20 Meter gewesen wäre, hätte er ihn zurücksetzen müssen in diesen Gartenteich. Dieser Gartenteich, muss man auch sagen, hatte so 20 Meter Durchmesser, also größerer Gartenteich. Es war schon eine Art Ranch. Und was lustig war daran ist, dass diese Frau es total normal fand, darauf zu achten, dass ihr Yorkshire Terrier nicht auf die Straße läuft und nicht von einem Auto überfahren wird. Also die wäre nie auf die Idee gekommen, den Yorkshire Terrier in den Vorgarten zu setzen und allein zu lassen, lauf da mal rum und pass auf, dass du nicht auf die Straße läufst. Aber die wäre nie auf die Idee gekommen, dass der Alligator eine Gefahr ist, genauso wie Autos, die man vermeiden kann. Also so nach dem Motto, naja, wenn da ein Alligator drin ist, dann lasse ich halt meinen Yorkshire Terrier nicht dort am Ufer langlaufen, wo der Alligator ihn schnappen könnte, sondern halt in einem anderen Teil von dem riesengroßen Garten, der dann irgendwie abgetrennt wäre.
Ja, der eine Teil, hast du gesagt, war abgetrennt vom anderen Teil. Also die hätten nicht
in Kontakt gekommen. Du hast also hinten einen Garten, du hast ja vorne einen Garten vom Haus und vorne Garten vom Haus, da hast du dann die Autos auf der Straße, hinten könntest du ihn laufen lassen, rechts dann der Bereich, wo der Teich war, da war ein Ranch-Zaun. Also du hättest locker sagen können, okay, da kann der Hund laufen, da muss er nicht laufen. Mhm. Nein, also da war die Priorität dann mehr, der Alligator muss weg und ich gucke dann nicht so sehr drauf, dass der Yorkshire da nicht zum Teich läuft. Was am Ende aber nicht viel bringt, weil ich entnehme einen Alligator und damit habe ich plötzlich ein hervorragendes Alligatorrevier, was frei geworden ist und Alligatoren wandern. Da kommt dann einen Tag später, eine Woche später, einen Monat später der nächste Alligator, der sagt, oh wow, cool, hier, da kann ich ja einziehen. Und dann ist der nächste Alligator da. Also nimmt man einen raus, kommt der nächste nach. Das ist halt so und darum, ja, die Nachhaltigkeit einer solchen Aktion ist dann fragwürdig.
Du hast ja auch erzählt, dass die Einheimischen, die schon länger dort wohnen, dass die ganz anders umgehen damit. Und das finde ich sehr spannend. Kannst du das nochmal?
Ja, also Florida ist ja ein Staat, sehr sonnig, sehr warm, wo traditionell sehr viele Menschen, die in Rente gehen, in Pension gehen, hinziehen innerhalb der USA. Wir setzen uns zur Ruhe, wir machen das in Florida. Diese Menschen, die ihr Leben lang noch nie mit Alligatoren was zu tun hatten, zusammengelebt haben, die sind natürlich irritiert und haben Angst und finden, dass so ein 1,20 Meter Alligator dann schon ein Monster ist. Die Einheimischen, Menschen, die in Florida geboren wurden, seit Generationen, Eltern, Großeltern da leben, die wissen, wie man mit Alligatoren umgeht. Der Trapper erzählte dann so, ja, wir sind als Kinder dann in den Seen baden gewesen. Man muss halt gucken, dass man das tagsüber um die Mittagszeit macht, wenn es richtig heiß ist, weil dann lassen sich Alligatoren zu Boden sinken und schlafen dann am Grund des Sees. Und ja gut, da passiert dann in der Regel nichts. Man darf halt nicht schwimmen gehen morgens oder abends so in den Dämmerungsstunden, wenn es kühl ist und die Alligatoren auf Jagd gehen. So, dann wird man halt vielleicht doch mal für Beute gehalten. Das ist also offenbar ein Zeichen davon, wie gewohnt ist man an den Umgang mit Tieren, mit denen man in einem Gebiet zusammenlebt und wie bereit ist man auf die Bedürfnisse dieser Tiere Rücksicht zu nehmen und wie bereit ist man seine eigenen Bedürfnisse, ich will zu jeder Uhrzeit in einem See baden gehen, wie weit ist man bereit, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen?
Mhm. Du hast vorher noch kurz erwähnt, wenn Tiere da sind, was die bieten, also die saubere Luft und so weiter, die dann in dem ganzen Kreislauf entsteht, kannst du, das nennt man auch oft Ecosystem Services, kannst du nochmal oder kannst du genauer darauf eingehen, wie diese Ecosystem Services, wie man sich das vorstellen kann? Warum bringt das, wenn ich als Einzelner, der einen kleinen Garten hat in der Stadt Hamburg oder in einer anderen Stadt, warum bringt das etwas, wenn ich mich bei dem kleinen Garten dafür sorge, dass der Igel einen kleinen Unterschlupf hat, dass vielleicht die Bienen und Wespen da sein können, dass vielleicht andere Tiere irgendwie sich da wohlfühlen, dass man einen kleinen Garten, Teil vom Garten irgendwie so verwildern lässt, unter Anführungszeichen. Wieso bringt das, wenn ich als Einzelner mit einem kleinen Garten da irgendwie meinen Beitrag leiste? Was macht das für einen Unterschied für die Ecosystem Services, wenn man das dann multipliziert?
Ja, wir Menschen sind schon faszinierende Wesen. Wir denken gerne in Schubladen. Und das heißt, das Land ist für die Tiere da und die Stadt ist für die Menschen da. Das ist so etwas, ja, damit wachsen wir auf, mit diesem Denken. Und das ist nicht mehr aus uns rauszukriegen. Aber das ist Quatsch, weil die Stadt ist ein Lebensraum, in dem wir zum einen Grün brauchen. Und wenn wir Grün brauchen, dann brauchen wir auch Tiere und all die anderen Bausteine oder Zahnrädchen dieses Ökosystems, die dafür sorgen, dass dieses Grün überhaupt existieren kann. Also wachsen, entstehen, vergehen, da sind ganz viele dran beteiligt und in diesem Kreislauf, man weiß immer nicht, welchen Baustein kann man aus dem Kreislauf herausnehmen, welches Zahnrädchen kann man aus einem Uhrwerk rausnehmen und das Ganze funktioniert trotzdem noch. Das geht eine Weile lang gut. Man nimmt dieses und jenes da raus und das läuft trotzdem noch. Aber irgendwann gibt es so diesen Moment, okay, wenn ich das Zahnrad jetzt aus dem Uhrwerk rausnehme, dann läuft die Uhr nicht mehr, warum auch immer. Und das ist mit einem Ökosystem ähnlich und in der Stadt genauso. Und dieses Ökosystem ist überraschend wichtig, weil wir ganz nah an uns dran vor allem eine Klimaregelung auch haben. Also Grün schafft Verdunstung und damit Verdunstungskälte und Bäume können ihre Umgebung bis zu 15 Grad abkühlen. Also es ist ein Riesenunterschied. Und das spielt eine große Rolle, wenn ich also Grünbereiche habe. Nehmen wir eine Stadt wie Hamburg, die hat einen Stadtkern, der ist versiegelt und viel Asphalt, viel Beton. Dann gibt es diesen Grüngürtel drumherum und dann kommt die Nacht. Beton und Asphalt haben die Wärme gespeichert. Jetzt kommt von außen aus diesem Grüngürtel über die Luftzüge diese Kälte nach, wenn die Hitze in die Höhe steigt. Also wir kennen vielleicht alle diesen Kamineffekt, ne? Hitze steigt in die Höhe, unten kommt von rechts und links dann kalte Luft nach. Und das passiert in der Stadt genauso. Also im Stadtkern steigt die Luft nach oben und aus dem Umfeld wird kühle Luft dann in den Stadtkern gezogen. Und darum spielt Grün drumherum eine immens wichtige Rolle für die Temperaturregulierung. Natürlich auch für die Sauerstoffproduktion, das ist das, was wir tagtäglich atmen, für Feinstaubfilterung, also diese Riesenfläche, was Blätter an einem Baum bieten, diese Blätter atmen, ziehen CO2 rein, schmeißen Sauerstoff raus und dabei landet dann ganz viel Feinstaub auf den Blättern und wird bei Regen abgespült. Das sind alles so Ökosystemleistungen, Ökosystemdienstleistungen, je nachdem, wie man sie nennen will, die uns das Leben auf jeden Fall erleichtern und manche sind vielleicht sogar lebensnotwendig, je nachdem, wie ja, groß die Leistung jetzt ist. Aber ohne Grün in der Stadt, wer schon mal in Städten im Süden war, wo es wenig Grün in der Stadt gibt und meinetwegen gestanden hat in so einer Stadt wie Madrid oder sowas im Stadtkern, ja, da machen tagsüber die Geschäfte zu und abends erst wieder auf, weil es einfach zu heiß ist, weil da niemand draußen sein will. Und Grün in der Stadt ist wichtig.
Ja, und das Grün in der Stadt funktioniert einfach nur, wenn es Regenwürmer gibt, Igel, kleine krabbelnde Viecher, die wir vielleicht nicht so gern mögen, die dann auch den Humus von den Pflanzen zersetzen und dadurch Dünger bereitstellen. Und das ist halt so ein Kreislauf, den man oft nicht einfach sieht. Und das macht es wahrscheinlich so schwer zu verstehen, warum das so wichtig ist, weil das einfach so unsichtbare, im Boden ablaufende Dinge sind. Bei großen Nationalparks spricht man ja oft von Korridoren, wo man sagt, ja, wenn da so große Säugetiere unterwegs sind, die brauchen einfach viel Fläche, damit sie sich mit anderen mischen können, damit sie miteinander also sich fortpflanzen können, keine allzu starke Inzucht entsteht. Und in der Stadt muss man sich das ähnlich vorstellen. Und ich kann mich erinnern, im Film hast du erwähnt, dass das manchmal ein Problem ist, wenn dann diese Igel irgendwie nicht mehr von Garten zu Garten laufen können, sondern da irgendwie in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Und ich kann mich an das schöne Bild im Film erinnern, dass ein Gartenbesitzer ein eigenes Igeltor für seine Igel gemacht hat, weil oft die Gärten Mauern haben und da kommt ja der Igel dann natürlich nicht durch. Und das Igeltor, das fand ich so cool. Kannst du mehr über diese Korridore in Gärten sprechen und warum die so wichtig sind?
Ja, also was wir in Städten oft haben, sind Lebensrauminseln. Und die Lebensrauminseln, die jeder so kennt, das sind Friedhöfe. Friedhöfe sind ideal, weil die werden wenig frequentiert von Menschen. Da gibt es auch dann nicht die Rasenwüsten, wo kein Leben existieren kann, außer jetzt der Wurm und die Amsel, die den frisst auf irgendeinem, sag ich mal, Fußballrasen in einem Park. Friedhöfe sind also toll wegen der großen Vielfalt an Strukturen, Bäume, Büsche, Wiesen, Trockenrasen, alles durcheinander. Und das ist eine kleine Fläche irgendwo und dann gibt's vielleicht Kilometer weiter noch eine irgendwo und diese leben dann für sich abgeschlossen, was irgendwann zum Problem wird. Wichtig ist, dass diese Inseln, und das betrifft hier ein Gartenviertel, dort ein Gartenviertel genauso, miteinander verbunden sind. Wichtig ist also, dass man Korridore hat. Verschiedene Arten von Korridoren. Grünkorridore sind so diese klassischen Korridore, also das sind Begrifflichkeiten jetzt aus der Stadtplanung, ja. Und in einer modernen Stadt sind solche Korridore, die man mitdenkt bei der Stadtplanung, total wichtig. Grüne Korridore sind die, wo man sich auf der Oberfläche bewegen kann, über grüne Strecken. Dann gibt es Braunkorridore, das heißt, man hat Erdreich, das miteinander verbunden ist, wo sich Erdlebewesen, die nie an die Oberfläche kommen, von einem zum anderen Ende bewegen können. Es gibt blaue Korridore, das sind Wasserwege, wo halt Fische, aquatische Lebewesen und was weiß ich, wer noch so auf dem Wasser schwimmt, bewegen können. Und nicht zuletzt dann schwarze Korridore, das sind die Korridore, wo man weniger Lichtverschmutzung hat, sodass nachtaktive Tiere dann auch aus einer Lebensrauminsel zur anderen kommen können, ohne an irgendeiner Lampe zu verenden.
Ohne irgendeiner Lampe zu verenden, das nennt man auch ja Lichtverschmutzung. Das ist ja für nachtaktive Tiere ein Riesenproblem. Magst du da kurz noch was sagen, was es mit diesen schwarzen Korridoren auf sich hat und mit dieser Lichtverschmutzung?
Ja, auf die sind wir im Film relativ wenig eingegangen, weil, Gott, er war schon 90 Minuten lang und das hätte den Rahmen gesprengt. Lichtverschmutzung ist in der Stadt ein Riesenthema und es gibt mittlerweile gute Konzepte, wie in vielen Bereichen, sie werden nur häufig noch nicht angewandt, um Lichtverschmutzung zu reduzieren, also tatsächlich nachts Werbereklamen abzuschalten. Es gibt Läden, die machen das, es gibt Läden, die machen das nicht. Es gibt Bereiche, da gibt es Regeln, an anderen Orten nicht. Also man kann da viel machen, das betrifft diese Lichtverschmutzung, das betrifft genauso auch große Glasfassaden, wo man halt dann die Probleme mit Vögeln hat, die gegen die Glasfassaden fliegen. Da gibt es auch Lösungen, werden wenig eingesetzt, könnte man auch mehr machen. Das sind so Bereiche, okay, da gibt es Lösungen und man kann was tun, technisch vor allem.
Es gibt ja auch spezielle Lampen, die irgendwie nicht, also die insektenfreundlich sind, damit die nicht durch das grelle Licht irgendwie da in den Wahnsinn getrieben werden.
Lichtfarbe, Lichtfrequenz.
Ja, da kann man auch noch drauf achten. Ja, genau, das sind die unterschiedlichen Korridore. Mir ist jetzt ein Spruch von einem Imker, mit dem ich mal durch die Stadt gefahren bin, und der hat so seine Kommentare gegeben, und der hat dann den einen Satz, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, von sich gegeben, und zwar, der hat gesagt, die meisten Stadtgärten sind reine Wüste für Lebewesen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man meint ja, da ist es grün und da sind Blumen drauf, aber die meisten gezüchteten Blumen sind erstens gar nicht Bienen, zugänglich für Bienen, und zweitens viele Rasen, wie du gesagt hast, so Fußballrasen, die bieten keine Ökosystemleistungen sozusagen. Magst du zu diesen Wüsten in der Stadt noch was?
Ja, also es ist natürlich... Also der Vorteil des Gartenmosaiks, sage ich mal, dieses Grüngürtels um unsere Städte herum, der Vorteil ist, dass es ein unglaublich vielseitiges Mosaik ist. So, dass Tiere dort ganz viel verschiedene Dinge finden. Totholzstapel, Steinhaufen, Trockenrasen, eine Freifläche, Rasenfreifläche, Bäume, Büsche. Das ist der positive Aspekt. Der negative Aspekt ist sicherlich, dass wir immer noch viele Zierpflanzen haben, die keine heimischen Arten sind, womit also heimische Tierarten nicht viel anfangen können. Also das betrifft die Bestäuber, das betrifft die Blattverwerter und alle anderen, die in dieser Nahrungskette folgen. Und klar, das betrifft dann auch die Gärten, wo Gifte gesprüht werden oder wo Steingärten, Schottergärten ausgelegt werden. Es ist sicherlich sinnvoll, dass man Menschen überzeugt, ihre Gärten naturnaher zu gestalten, auch ohne dass die Leute das Gefühl haben, einen Verlust zu haben. Also weil natürlich muss ein Garten auch dafür da sein, dass Kinder da drin Fußball spielen können. Und natürlich muss der Gartenbesitzer auch das Gefühl haben, oh, ich habe hier einen hübschen Garten mit wunderschönen blühenden Blumen. Das ist völlig legitim. Und es muss auch den Garten geben, wo der Besitzer sagen kann, ich habe keine Zeit, mich um den Garten zu kümmern. Ich will, dass der schlicht ordentlich aussieht und fertig. Und da die Alternative zu finden zu dem Schottergarten, der dann definitiv sehr, sehr pflegeleicht ist. Aber es gibt auch pflegeleichte, naturnahe Gärten. So, also da muss man viel investieren, glaube ich, in Aufklärung, auf die Menschen zugehen. Man kann denen das nicht vorschreiben, das wäre der falsche Weg. Aber man muss sie dafür gewinnen, dass, hey, wenn ihr hier einen Platz habt zum Spielen für die Kinder, super, dann macht doch da hinten in der Ecke irgendwie, keine Ahnung, ein Totholzstapel, Steinhaufen, irgendwas, wo Eidechsen reinkrabbeln können oder Mulmkäfer, die sich von dem Totholz ernähren, irgend sowas in der Richtung. Vielleicht ein Beet mit einheimischen Pflanzen, wovon Bestäuber sich ernähren können, irgendwer die Blätter fressen kann. Brennnesseln, hey, toll, Tagfaunaugen, früher waren die Stadt voll mit Tagfaunaugen, heute sehe ich sie gar nicht mehr. Und das Einzige, was man für Tagfaunaugen braucht, sind Brennnesseln. Also ganz, ganz einfach.
Tagfaunaugen sind Schmetterlinge, ne?
Korrekt, ja. Genau. Also wunderschöne, wunderschöne Schmetterlinge und eigentlich eine, also damals in meiner Kindheit war das die häufigste Art, die so rumflog. Heute sehe ich sie in der Stadt gar nicht mehr.
Ja, Schmetterlinge vermisse ich furchtbar. Immer wenn ich auf einer Almwiese bin, genieße ich diese Vielfalt, was da rumfliegt und die schillernden Farben. Und ja, das ist allein für die Schmetterlinge, glaube ich, sollten wir schon mehr tun. Zum Thema Brennnessel. Ich habe mal eine Zeit in Kanada studiert und war dann bei einer Kräuterhexe unter Anführungszeichen eingeladen, weil mich das Thema immer schon interessiert hat. So Kräuter und was wir damit machen können. Und die hat mir dann ihren Garten gezeigt. Und ich war total erstaunt, wie viele Brennnesseln sie im Garten hat. Und ich bin doch in einer Kultur aufgewachsen, wo Brennnesseln als Unkraut zählen und wo die höchstens in einer Ecke ganz hinten im Garten ihr Dasein fristen dürfen. Und die hat mir dann erzählt, was man mit Brennnessel alles machen kann. Man kann, also unabhängig davon, dass sie Nahrung für Schmetterlinge bieten, sie bieten auch unglaublich abwechslungsreiche Nahrung für Menschen. Man kann daraus Pesto machen, man kann Tee machen, man kann Brennnesselsamen für Salate verwenden, man kann mit Brennnessel alle möglichen Heiltinkturen machen, man kann, die Frau hat mir so viel über Brennnesseln erzählt und ich war total erstaunt und habe einfach gemerkt, wie stark diese soziale Konditionierung und dieser Kulturkreis, in dem man aufwächst, sich darauf auswirkt, was man sich in den Garten stellt und wie man das sieht, ob das Unkraut ist oder ein wertvolles Heilmittel. Und so geht es, denke ich, mit vielen Tieren und Pflanzen. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, da irgendwie als Gesellschaft zu gucken, können wir nicht unsere alten Denkmuster ein bisschen überarbeiten und da vielleicht schauen, wie wir das Ganze besser gestalten können. Und hier möchte ich auch noch zum Thema Bio ein bisschen eingehen, weil wenn man einkaufen geht, dann ist ja oft das Argument, naja, ist Bio jetzt wirklich besser für mich, für meinen Körper oder ist das alles nur ein Hype und was bringt denn dieses Bio überhaupt und das sind doch sicher viele schwarze Schafe und ich esse eh meine Vitaminkapseln und da bekomme ich dann die Nährstoffe, wenn es schon in den Lebensmitteln nicht drin ist. Aber was wir, glaube ich, bei Bio oft vergessen, ist, dass die Biobauern halt auch sehr darauf achten, dass so viele Lebewesen wie möglich in diesem ganzen Zyklus ihr Dasein haben können. Das spielt sich jetzt zwar am Land ab, aber wir als Konsumenten können da einen Einfluss drauf haben, wie vielleicht dann wieder doch mehr Igel am Land ihr Dasein haben oder doch mehr Tiere, die halt in diesen Monokulturen nicht leben können. Fällt dir was dazu ein?
Ja, lustig. Also da komme ich tatsächlich aus der ganz anderen Richtung, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass jetzt Bio-Lebensmittel für mich so viel gesünder sind als andere. Klar, ich will weniger Pestizide und Herbizide zu mir nehmen und das habe ich, wenn ich Bio esse, klar. Aber für mich war Bio immer der Aspekt, ja, wenn ich Bio esse, dann schütze ich die Lebewesen da draußen, die nicht von den Herbiziden und Pestiziden vernichtet werden. Es geht nie ganz ohne in bestimmten Kulturbereichen, also was man jetzt anbaut, je nachdem. Aber es geht mit weniger. Und wer mal auf einem Feld gestanden hat, was Bio-Getreide ist, im Vergleich zu einem Feld, was konventionelles Getreide ist. Und diesen Unterschied sieht zwischen, okay, hier steht Halm an Halm und da kommt man nicht mal mit der Hand dazwischen, es sei denn, man zwängt sie da rein in dieses Feld. Und dann hat man dieses Bio-Getreidefeld, was für einen konventionellen Bauer der absolute Horror sein muss, weil erstens hat es so viele Löcher, für jeden Bauern Ertragsverlust bedeutet. Und außerdem sind da so viele Ackerwildkräuter drin, also Rittersporn, Mohn, Kornblumen, all diese hübschen bunten Pflanzen, die wir so von früher kennen. Und wenn ich jetzt dieses Feld abernte, dann landen die natürlich irgendwie zwischen den Körnern. Und das wird mir dann abgezogen als Gewicht von meiner Ernte und ich kriege nicht den vollen Geldbetrag dafür sozusagen. Also für den konventionellen Bauer ist das der Horror, weil der ist natürlich stolz, wenn er sortenrein sein Getreide abliefern kann. Und dieses Denken kann ich verstehen, weil so wurden wir erzogen. Also klar finde ich das auch toll, wenn ich etwas perfekt abliefere und perfekt mache. Und darum kann ich jeden Bauer verstehen, der genau dieses Ziel auch verfolgt. Aber das Umdenken wäre dann doch wichtig, dass etwas anderes vielleicht für andere Dinge hilfreicher wäre. Ja.
Hier möchte ich nur kurz den Heidehof erwähnen. Das ist ein Hof außerhalb von Hamburg. Salzburg habe ich gesagt, weil ich ja aus der Region komme. Kennst du den Heidehof?
Nein, klär mich auf.
Der Heidehof ist ein mega spannendes Projekt, wo sie versuchen, eben diese nachhaltige Landwirtschaft nicht nur zu leben, sondern auch das irgendwie zu vermitteln und das irgendwie auch, Forschung ist übertrieben, also zu versuchen, wie man das vermehrt als Alternative für Landwirtschaft salonfähig machen kann. Und ich kann ja jedem empfehlen, mal dorthin zu fahren, weil man wirklich sehr, sehr viel lernt und es ist ein sehr tolles Projekt. Es ist ein bisschen außerhalb von Wedel, man kommt aber mit den Öffis hin und man kann dort auch eine Gemüsekiste abonnieren, wo man dann weiß, da haben dann die Insekten und die Kleintiere und so weiter auch ihr Dasein. Und man bekommt Eier von glücklichen Hühnern, die auch Würmer fressen und nicht Körner, weil ja Hühner eigentlich Würmerfresser sind und keine Körnerfresser. Das ist ja auch so ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, dass ich mir denke, wir quälen diesen armen Hühner mit den Körnern, obwohl sie eigentlich mit den Würmern viel glücklicher wären. Wir sind gerade beim Thema Bio und die Alpenregion, besonders Salzburg, wo ich herkomme, hat einen der höchsten Biobauernanteile in Europa, weil wir eben ein sehr gebirgiges Gelände sind. Und dadurch haben die Salzburger auch sehr hochwertigen Zugang oder sehr, sehr breitflächigen Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln, eben von diesen Biobauern. Und Salzburg oder die Alpenlandschaft in Österreich ist eine Kulturlandschaft, die eben gepflegt wird von diesen Biobauern, die im Sommer ihr Vieh auf die Alm treiben und dann im Winter wieder runter und die einen sehr innigen oder einen sehr starken Bezug zu diesem Ökosystemkreislauf haben und eigentlich ein sehr gutes Verständnis. Wir sind jetzt die Wölfe in die Alpen haben sie wieder entdeckt, unter Anführungszeichen. Wir haben ja hunderte Jahre damit verbracht, die auszurotten in den Alpen und jetzt kommen sie wieder zurück und es gibt da einen sehr großen Clash. Viele Almbauern wollen die Wölfe nicht. Sie sagen, die Alpen sind eine Kulturlandschaft, das ist keine Wildnis und das hat eigentlich keinen Platz und wir können auch keine Wolfszäune aufstellen, weil das in den Alpen einfach total schwierig ist in dem Gelände. Beim Wolf geht es ja dann auch wieder darum, um das Zusammenleben von Mensch und Tier, hier nicht unbedingt in der Stadt, aber doch in einem bewohnten Gebiet, wo einfach Menschen ihr Leben leben und auch Kinder sind und man will, dass die Kinder sicher aufwachsen und auch die eigene Ziege und das eigene Schaf nicht unbedingt gerissen wird. Wie siehst du dieses Dilemma, das in den Alpen gerade stattfindet?
Ja, das ist also wieder eine Frage des Kopfes. Ja, auf was stelle ich mich ein? Auf was bin ich bereit, mich einzustellen? Wenn man jetzt in Regionen schaut, wo der Wolf durchgehend da war und einem dort Hirten erzählen, ja, das ist unsere Herde und den Anteil so und so groß, den schreiben wir von vornherein ab als Anteil für Wölfe und wir können dann von dem Rest der Herde leben, so pro Jahr. Ne? Das ist dann halt eine ganz andere Kalkulation als die irgendein Bauer in Europa macht, wo es lange keine Wölfe gab und dann kommt der Wolf plötzlich dazu und für den Bauerhirten war das vorher seine Herde und der hat diesen Anteil für Wölfe halt nie berücksichtigt in seiner Rechnung und jetzt macht er plötzlich einen finanziellen Verlust. Am Ende hängt es also an dieser Frage, ist das noch rentabel für den Bauern? Wie viel Verlust muss der hinnehmen oder kann er sich leisten? Und wie gleicht man diesen Verlust vielleicht aus? Ob der Bauer selber, und das ist eine philosophische Frage am Ende, ob der Bauer selber dafür verantwortlich ist oder die Gesellschaft, wer zahlt dafür? Und Das ist eine philosophische Rechtsfrage. Ja? Wer hat ein Recht zu leben? Haben die Wölfe hier ein Recht zu leben oder haben die Wölfe hier kein Recht zu leben? Und wenn man jetzt sagt, Lebewesen, ja, die waren hier, wir sind schuld daran, dass sie nicht mehr hier sind, dann könnte man daraus ein Recht ableiten, dass die hier ein Recht haben zu leben und wir dafür verantwortlich sind, dass sie das auch können. Und dann müssten wir uns darum kümmern, dass das möglich ist. Es ist schwierig, pauschal zu beantworten. Lösungen lassen sich dafür finden, wenn sich alle Seiten zusammensetzen und bereit sind, irgendwo auch Abstriche zu machen. Ohne Abstriche geht das sicherlich nicht, weil ein Wolf ist ein neuer Faktor, der dann klar Verluste mit sich bringt, und man dann sagen muss, okay, wie hebe ich diese Verluste, wie gleiche ich diese Verluste aus?
Ich habe in den USA studiert und habe da einen Kurs oder hatte ein Unifach unter Anführungszeichen, wo es darum ging um Nationalparkmanagement. Und ich kann mich so gut erinnern, dass wir damals im Kurs über die Wiedereinführung der Wölfe im Yellowstone National Park groß diskutiert haben. Und wir haben uns angeguckt, was ist pro, was ist contra, wie reagieren die Leute. Und die Stimmung war genau gleich aufgeheizt, wie sie jetzt in den Alpen ist. Ich habe mir damals nicht geträumt, dass mich das mal persönlich treffen würde. Und ich habe damals mit einer Selbstverständlichkeit die Seite der Wölfe eingenommen. Und ich merke, dass ich, wenn ich jetzt in die Alpen gehe, ich bin in den Alpen aufgewachsen, dass ich einen innerlichen Konflikt habe und sage, naja, die Alpen sind eine Kulturlandschaft, passen die Wölfe hier wirklich hin? Und damals in Yellowstone sind wir dann auch direkt in den Nationalpark gefahren und haben die Wölfe beobachtet bei der Jagd mit dem Fernrohr. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe eine Gänsehaut bekommen. Ich fand das so wunderschön und so faszinierend, diese Tiere zu erleben. Also das berührt mich immer noch total. Und habe mich irgendwie total gefreut, dass die da wieder sein können. Da finde ich irgendwie spannend, also einfach zu berichten, was das mit mir selber damals gemacht hat und was es mit mir gemacht hat, zu erleben, dass jetzt in den Alpen die Wölfe wieder kommen und mein eigener Konflikt. Also es ist nicht einfach, das gebe ich zu, dass man da seine eigenen Gedankenmuster überdenkt. Ja, ich denke, das wird uns noch eine Weile begleiten, weil es einfach neu ist. Und ich finde, es ist wichtig, dass Menschen, die nicht direkt vor Ort wohnen, da auch ein gewisses Verständnis haben für diesen innerlichen Konflikt, weil wenn zu viel Druck ausgeübt wird als auf die Bevölkerung vor Ort, dass man sagt, hey, ihr müsst doch die Wölfe so akzeptieren und seid doch nicht so starkköpfig und so altmodisch und so weiter, dann entsteht so ein Land-Stadt-Konflikt, der auch nicht sehr hilfreich ist in der ganzen Diskussion und Bewegung.
Nee, es ist halt nicht einfach für keinen der Beteiligten. Ja. Und der Haken ist, dass es immer Akteure gibt, die daran interessiert sind, beide Seiten gegeneinander auszuspielen, ja. Das aufzustacheln, diesen Konflikt emotional aufzuladen und dann die Seiten aufeinander loszulassen. Wenn man jetzt sich beruhigen würde, das ganz ohne Emotionen besprechen könnte, dann wäre das einfacher. Klar, für viele ist es emotional, auch weil es also die Landwirtschaft nicht einfacher geworden ist mit dem finanziellen Druck und darum gibt es da Existenzängste, die machen das emotional hoch aufgeladen problematisch und man muss diese Existenzängste sehen und auch berücksichtigen. Das ist total wichtig und vor dem Hintergrund kann man dann vielleicht auch einen Ton finden, eine Basis finden, wie man miteinander spricht. Aber man muss gucken, dass man nicht instrumentalisiert wird, also dass die Bauern nicht instrumentalisiert werden oder sich instrumentalisieren lassen durch politische Akteure. Genauso wie es andersrum auch ist, dass sich Menschen, die daran interessiert sind, die Wölfe wieder zu haben, nicht instrumentalisieren lassen von der Gegenseite. Also wenn man pragmatischer miteinander umgehen würde, würde das helfen, ja.
Mhm, mhm. ein Tier, das vielleicht nicht ganz so geladen ist, aber wo ich doch merke, es gibt Diskussionen, sind die Nutria hier oben im Norden. Die kannte ich aus Österreich gar nicht. Ich habe sie in den Vollhöfner Weiden das erste Mal erlebt, wie die dort das Familie vor sich hingeplätschert haben, und ich fand sie mega süß. Und dann habe ich mit einem Jäger gesprochen und habe wieder gemerkt, und auch mit Landwirten, und habe wieder gemerkt, so einfach ist die Story nicht. Habt ihr auch mit den Nutria was zu tun gehabt?
Nein, gar nicht. Aber Nutria, Waschbären, Marderhunde, amerikanische Flusskrebse. Wir haben ja viele Zuwanderer und Grauhörnchen statt Eichhörnchen, wo dann plötzlich eine Konkurrenzsituation entsteht zwischen den zugewanderten Arten oder der zugewanderten Art und der sehr ähnlichen einheimischen Art. Und das hat, auch ein Stück weit unlösbare Probleme. Nehmen wir den Waschbär. Wenn ich jetzt die Bejagung des Waschbärs intensiviere, dann nimmt die Fruchtbarkeit dieser Waschbären so zu, dass die Zahl eher steigt als abnimmt. Und man müsste Waschbären in einem Ausmaß bejagen, wie es überhaupt nicht finanzierbar ist. Also das ist dann mit anderen Zuwanderern genauso problematisch, weil der Aufwand einer Bejagung und eines Schutzes der einheimischen Art in keinem Verhältnis steht. Und wie findet man dann eine Lösung, dass man mit der neuen Art umgeht, die alte Art schützt? Das ist individuell super unterschiedlich. Und da gibt es Projekte, die es versuchen, Hut ab vor all denen, die so viel Zeit und Engagement da reinstecken.
Ja, es gibt ja teilweise wirklich invasive Arten, die sehr problematisch sind und wo man einfach wirklich nicht unbedingt, wie du sagst, einen emotional geladenen Diskurs führt, sondern einfach guckt, wie finden wir hier die beste Lösung. Eine Story finde ich ganz witzig. Auf Sylt haben sie ja, wurden irgendwie durch die Seefahrer von früher wurden die Cranberries eingeführt und die wachsen dort, und da gibt es jetzt im Herbst eine Aktion, wo man auf Sylt Cranberry aberntet, die darf man dann auch mitnehmen, nur damit eben die heimischen Pflanzen vor Ort genügend Platz haben zum Existieren und nicht von denen überwuchert werden sozusagen. Auf einer kleinen Insel ist das eher machbar, dass man so eine invasive Art in Schach hält. Hier ein kleiner Aufruf: Wenn ihr Lust habt, Cranberries auf Sylt zu ernten, dann schaut euch online das an. Wir werden den Link auch in die Shownotes setzen. Das wäre schon ein kleines Beispiel, wie man persönlich aktiv werden kann bei manch anderen Sachen. Zum Beispiel Bejagung von Waschbären kann ja eine Person nicht immer gleich da aktiv werden. Ich kann mich auch noch gut erinnern, eine andere invasive Art in Neuseeland. In Neuseeland habe ich erlebt, da wurden die Possums ja, also die hat man auf Australien gezüchtet wegen dem Fell, und die wurden dann in Neuseeland eingeführt, und dann haben die Neuseeland komplett überhand genommen. Und als ich dort war, das war 2000, und habe ich Woofing gemacht. Das ist, wenn man auf auf Biobauernhöfen arbeitet, 4 Stunden am Tag und dann gratis dort schlafen kann und essen kann. Sagt dir Woofing was?
Nein.
Ach, ich bin ein riesen Woofing-Fan. Ich musste jetzt unbedingt Werbung dafür machen. Ich werde den Link auch in die Shownotes setzen. Das kann man auf der ganzen Welt machen, auf Biobauernhöfen. Man isst dort so lange, wie man will, so eine Woche oder einen Monat oder 2 Monate, und dann kann man, wenn man 4 Stunden mithilft, gratis das Essen und schlafen. Das ist also eine tolle Möglichkeit, sich ein Auslandsjahr zu finanzieren oder ein Auslandsmonat. Ich habe das auch in Costa Rica gemacht und in Neuseeland und in den USA, und ich habe so tolle Menschen kennengelernt. Und in dem Zusammenhang habe ich dann in Neuseeland eben die Leute kennengelernt, die gegen die Possums kämpfen und die auch bejagt haben und dafür auch Geld bekommen haben. Und da ist mir das erste Mal dieses Thema invasive Art so richtig bewusst geworden, wo ich mir gedacht habe, manchmal wird es ja wirklich ein Problem und da muss man einfach was machen. Und eben diese Diskussion ist immer eine gesellschaftliche, und da müssen halt dann alle irgendwie an einem Strand ziehen und sich involvieren. Weil bei den Possums ist zum Beispiel so, die fressen die Blüten und die Samen von den Pflanzen, von den einheimischen Pflanzen auf und die können sich dann total schwer vermehren und die haben fast keine natürlichen Feinde vor Ort. Ja, fällt mir noch dazu ein. Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ich habe gesehen, du hast einen Film gemacht, wo die Königin Margaret vorkommt und wo es um Ringreifenstechen geht. Das hat jetzt weniger mit den Tieren in der Stadt zu tun, aber mit unserer mit einem gemeinsamen Aspekt, dass wir mit den Royals was zu tun hatten. Also ich war ja zum Beispiel bei den Invictus Games dabei, mit dem Podcast Nebelhorn. Ich habe dort eine Akkreditierung bekommen und habe vor Ort dann geguckt, wie Prinz Harry und Meghan allen den Show gestohlen haben und da vor Ort aktiv waren. Mich hat das Thema vor allem aus der Perspektive interessiert, wie Behinderung und Disability und Umwelt, also hier im Zuge vom Militär, wie das zusammenspielt. Und wollte nur einen kurzen Abstecher in die royale Welt machen. Du hast ja da vor Ort gefilmt über das Ringstechen. Welchen Eindruck hattest du da von Königin Margaret und was hast du da vielleicht über das Ringstechen gelernt?
Oh, also Ringreiten fand ich schon faszinierend, als ich Kind war, weil wenn man Urlaub an der Nordsee gemacht hat, Eiderstedt, Husum, die Ecke, dann fanden da immer die Ringreiterwettbewerbe statt. Das war total lustig und spannend zu sehen, wenn jemand mit Karacho auf diesen Ring zureitet und den mit einer Lanze aufstechen muss.
Also drum habe ich das jetzt Ringstechen genannt. Also man nennt es Ringreiten.
Ja, man nennt es, also okay. Ich hätte jetzt keine Ahnung, ob man das in Österreich Ringstechen
nennt. Nein, ich kenne diesen Sport gar nicht. Ich habe nur diesen Film von dir angeguckt online, weil ich eben mich vorbereitet habe und geguckt habe, was du sonst
noch betreibst. Ja, der ist auch sehr, sehr, sehr dänisch Norddeutsch und
also das gibt es in Österreich nicht, dieses Ringstechenreiten, ist mir gar kein Begriff. Das dachte ich nur, das haben sie früher im Mittelalter gemacht. Ich wusste nicht, dass das immer noch etwas ist, was Leute machen.
Ja, doch. Mit hoher Professionalität teilweise auch. Und wenn man überlegt, wie klein der Ring dann, also der wird immer kleiner von Runde zu Runde und am Ende, ich weiß gar nicht mehr, was der letzte Durchmesser ist, aber das ist dann so ein halber Zentimeter oder so, den man da aufstechen muss. Das ist schon sehr beeindruckend. Und wir haben gedreht eine 360-Grad-Reportage für Arte, ein sehr schönes Format, was so ein Fenster in verschiedene Kulturen ist. Man begleitet bei dieser Reportage ein paar Menschen, die etwas Interessantes tun. In dem Fall haben wir eine Familie begleitet, wo Vater, Mutter, Tochter Ringreiten und an diesen Wettbewerben teilnehmen. Und das Ringreiten Finale hat dann in Graasten stattgefunden und Graasten ist einer der Orte, wo die damalige dänische Königin Margarete ein Sommerschloss hat und dann auch zu dem Zeitpunkt zu Gast war und die Parade der Ringreiter abgenommen hat. Und Margarete ist halt eine sehr fröhlich, sympathisch wirkende Frau, die dann auch sich volksnah gibt und von den Dänen sehr, sehr, immer noch sehr gemocht wird, ja.
Witzig, ja. Zum Thema Blick in andere Kultur. Du hast ja auch mal einen Film gedreht über Tierarztkliniken in Indien. Da würde ich auch noch mal gern kurz eingehen, weil in Indien ist ja dieses Zusammenspiel von Tieren, besonders auf die Kuh, extrem ausgeprägt. Mich hat das in Indien absolut fasziniert, was die Kühe auf der Straße alles treiben, was die Menschen mit den Kühen alles treiben. Also ich habe dieses Foto von dieser einen Kuh, die so wunderschön geschmückt war. Sie war mit Punkten übersät, die irgendwann ganz liebevoll auf den ganzen Körper da gezeichnet hat. Und der Schweif von der Kuh war zugeschnitten. Also der hatte eine sehr detaillierte und sehr schöne Frisur. Also das sah aus wie so ein abgestufter Haarschnitt. Also wirklich diese Kuh, die war einfach nur, irgendwer mochte die wirklich sehr gerne. Aber die Kühe, die stehen halt auch überall rum, fressen sehr viel Plastik und Müll und liegen mitten auf der Straße und das funktioniert zum Teil einwandfrei, zum Teil werden die aber in gewissen Stadtteilen verboten, die Kühe. Was hast du bei dieser Tierarztklinik erlebt und vielleicht auch in Bezug auf Hunde, weil Hunde in den Staaten sind, in Indien sind ja teilweise auch wild und es gibt oft Probleme mit den Hunden. Was war etwas, was dir da aufgefallen ist in Bezug auf Zusammenleben von Tieren und Menschen in indischen Städten?
Ja, also wir waren am Kasiranga Nationalpark. Zum Kasiranga Nationalpark gehört diese Tierarztklinik, in der dann Tiere versorgt werden, Wildtiere versorgt werden, die aus dem Nationalpark kommen, die sich im Nationalpark verletzt haben oder die außerhalb gefunden werden, versorgt werden und dann wieder zurückgebracht werden in den Nationalpark. Und das Verrückte ist, dass es alles ganz anders war, als ich es mir vorgestellt hatte, weil man kennt das Dschungelbuch und wenn man das Dschungelbuch gesehen hat von Walt Disney, dann ist das ein Dschungel, weitgehend ohne Menschen. Okay, da gibt es dieses kleine Dorf mit dem Mädchen, das Wasser am Fluss holt und Mowgli dann am Ende mit ihr davon geht, aber das wirkt alles sehr, sehr wild und wenig Menschen. Dann kommt man aber genau dorthin in diese Region und muss feststellen, ja, es sind pro Quadratkilometer 150 Menschen mehr als in Deutschland. Also die Bevölkerungsdichte ist um 150 Menschen pro Quadratkilometer höher als in Deutschland.
Im Nationalpark?
Nein, nicht im Nationalpark, sondern drumherum. Okay. Und aber das macht diesen Nationalpark zu einer Insel. Und die anderen Nationalparks, die dann ein paar hundert Kilometer entfernt liegen, ähnlich.
Also da gibt es keinen Korridor zu den anderen Nationalparks?
Es wird immer wieder gesprochen über Korridore für Elefanten etc., die einzurichten. Ist aber sehr schwierig. Dazwischen liegen halt Teeplantagen, Farmen. Jeder Quadratmeter wird genutzt. Und wer da schon mal war, weiß, dass auch auf den Straßen viele, viele, viele Menschen unterwegs sind, auch auf dem Land. Viele Menschen gehen halt zu Fuß und das hat mich etwas erschlagen. Die Realität, dass es diesen Dschungel wie aus dem Dschungelbuch gar nicht gibt, sondern dass es eine Restnatur gibt, in diesen Nationalparks eingesperrt auf relativ kleinem Raum im Verhältnis zu dem Raum, den wir als Menschen einnehmen. Und das war die Hauptessenz aus diesem Film für mich. Natürlich, klar, die Tierärzte, beeindruckender Einsatz, tolle Arbeit, was die da machen mit relativ wenig Mitteln. Aber der Schock, Natur, reine Natur gibt es eigentlich nicht mehr außerhalb von Nationalparks.
Das habe ich auch hautnah erlebt, als ich in Botswana war. Botswana ist ein Refugium für Elefanten, weil sie dort besonders geschützt sind. Aber rundherum um Botswana in den anderen afrikanischen Städten ist das eben nicht so. Und das scheint sich unter den Elefanten herumgesprochen zu haben. Die sind gerne in Botswana und haben dort auch ihre Inseln, wo sie eigentlich sein sollten, sprich Nationalpark. Aber Elefanten wandern halt. Und ein Nationalpark hat dann meistens keinen Zaun, der nicht durchdringbar ist. Und eines Tages haben wir einen Ausflug gemacht zu einem Dorf. Wir haben eine Führung gemacht von Hütte zu Hütte, was sehr einfaches Dorf. Und auf einmal treffe ich da eine Gruppe von Frauen, wo man gesehen hat, die sind wirklich sehr aufgebracht und sehr verzweifelt und sehr angepisst und die haben sich erstens überhaupt nicht gefreut, dass da irgendwelche Touristen kommen, was man eigentlich als Tourist meistens gewohnt ist, dass man lächelnd empfangen wird und hofiert wird und so. Und dann habe ich den Dolmetscher gesagt, frag die mal, was da los ist. Und dann erzählt die Frau wirklich verzweifelt, dass in der Nacht so ein Elefant ihren kompletten Garten verwüstet hat. Mit der kompletten Versorgung für ihre Kinder und dass sie jetzt gar nicht weiß, wie sie das letzte Jahr
Und
ich war nach Botswana, freue mich auf die Elefanten, bin total glücklich, dass die Elefanten dort ihr Dasein haben. Aber was halt das lokal vor Ort für Auswirkungen hat, ist dann auch wieder eine andere Geschichte. Und da habe ich mir gedacht, es ist wirklich eine schwierige Diskussion und vor allem, Man darf halt nicht vergessen, diese Korridore sind einfach so wichtig für die Tiere. Das ist auch der Grund, warum mittlerweile auch in Deutschland über Autobahnen Brücken nur für Tiere gebaut werden. Ich kann mich erinnern, als ich in den USA den Kurs gemacht habe zu Nationalparkmanagement, da haben die von Y2Y gesprochen. Das heißt Wyoming to Yukon, das soll ein Nationalparkkorridor werden oder sein. Ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand war, aber damals war das eine heiße Diskussion, eben von Yellowstone National Park bis nach in den Norden, nach Alaska. Und eben auch mit dem Hintergedanken, die Tiere, die Wölfe, die Bären in Yellowstone sollen eben diesen Korridor haben, damit sie, ich meine, man vergisst ja manchmal, wie weit Tiere wandern und wie viel Raum die eigentlich brauchen. Und ja, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Korridor. Die braucht man eben nicht nur bei den Nationalparks, sondern auch in den Städten. Nochmal kurz zusammengefasst, also wir haben ja, und hier möchte ich eingehen auf ein paar Zuhörerinnenfragen, die wir bekommen haben. Der Flo hat zum Beispiel gefragt, wieso ziehen immer mehr Füchse und Rotwild und Waschbären in die Städte? Woran liegt das? Ist es, dass wir den Tieren den Lebensraum wegnehmen oder haben sich an die Städte gewöhnt? Ich glaube, wir haben die Frage beantwortet. Wir nehmen den Tieren den Lebensraum weg und sie müssen sich an die Städte gewöhnen, weil sie dort oft ihren letzten Rückzugsort finden. Oder einen Rückzugsort, der sicherer ist, fast als so manche Regionen am Land. Und eine andere Frage von Zuhörern war, sollen wir wildlebende Tiere in der Stadt unterstützen? Und wenn ja, wie? Ich glaube, die Frage haben wir auch beantwortet. Wildlebende Tiere in der Stadt müssen unterstützt werden, weil sie dazu beitragen, dass wir ein wertvolles Ökosystem haben und weil sie eben auch Ökosystemdienstleistungen zur Verfügung stellen, sozusagen. Der kleine Haufen, Steinhaufen für die Eidechse, der Rückzugsort für die Igel. Was habe ich vergessen? Vielleicht noch zwei kleine Beispiele.
Schwalbenschwänze, Nashornkäfer, also.
Die Schwalbenschwänze, die bräuchten ein Nest am Dachstuhl, oder? Wie war das nochmal?
Schwalbenschwänze sind Schmetterlinge und die fressen besonders gerne wilde Möhre. Und früher gab es das in jedem Garten, weil die Menschen halt auch Selbstversorger waren und Dinge angepflanzt haben. Fenchel und wilde Möhre. Und heute findet man das in keinem Garten mehr und dementsprechend gibt es Schwalbenschwänze auch kaum noch. Nashornkäfer sind zum Beispiel dafür, ja, die leben eigentlich im Totholz im Wald, aber in Wäldern, und da muss man sagen, unsere Wälder sind eigentlich nur noch Forste, Wirtschaftsforste, also Plantagen, in denen Holz angebaut wird, wo kein Totholz rumliegen darf und dementsprechend dort auch Nashornkäfer schwieriger ihr Auskommen finden. Die haben einen Ersatzlebensraum gefunden in unserem Kompost und nun leben also doch deutlich relevante Zahlen von Nashornkäfern in Komposthaufen in Städten und Siedlungen und nicht so viele dann mehr in dem Totholz, was nicht mehr vorhanden ist im Forst.
Ja, im Film kann mich erinnern, habt ihr auch über Schwalben gesprochen. Also jetzt nicht die Schwalbenschwänze Schmetterlinge, sondern die Schwalben, die am Dach irgendwie ihr Nest haben und dass bei denen es hilfreich ist, wenn man am Dach so ein kleines Nest irgendwie einbaut. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Mauersegler. Genau, Mauersegler sind wichtig. Und was ich glaube, wir haben über Spatzen gibt es eine größere Sequenz, weil Spatzen sind so ein Beispiel, wie schnell ihre Zahl sinkt in dem Moment, wo man Gärten abschafft. Also wenn man 20% der Gartenfläche abschafft, versiegelt, sinkt die Zahl der Spatzen dort um 93%. So, das heißt, und in dem Moment, wo man eine geschlossene Bebauung, also geschlossen heißt, dass man nicht mehr Lücken zwischen den Häusern hat, sondern eine Häusermauer, eine Häuserwand, so wie ein Wohnblock, dann geht die Population ganz verloren. Also Spatzen reagieren zum einen auf die Art der Bebauung, Spatzen reagieren auf den Verlust von Nistplätzen. Die brauchen Nischen und sie brauchen nicht eine einzelne Nische für ein einzelnes Paar, sondern Spatzen leben gesellig in Gruppen und brauchen dann halt entsprechend mehrere Nistplätze an einem Ort, um zusammenleben zu können. Dann brauchen sie einen Sandbadeplatz, dann brauchen sie einen Busch, um irgendwie im Busch sitzen zu können und sich unterhalten zu können, Hierarchien zu pflegen. Und diese Kombination von Dingen, die findet sich immer seltener.
Man hört, man braucht einiges an Wissen über Tiere, um zu wissen, wie man sie unterstützen kann. Gibt es da eine Plattform, wo sich jemand, der jetzt zuhört und sagt, ich würde gern was machen, hinwenden kann und erkundigen kann?
Also es gibt natürlich Umweltschutzorganisationen wie den NABU oder den BUND oder die Deutsche Umwelthilfe, auf deren Seiten man gut gucken kann. Wie sieht ein naturnaher Garten aus, der irgendwie Tiere unterstützt? Da findet man die klassischen Teile, was man so anlegen kann im Garten, und das hilft. Gibt es die eine Lösung, auf die eine Seite, auf die man gucken könnte? Ich glaube nicht. Man muss sich das ein bisschen zusammensuchen. Es gibt aber natürlich auch Literatur dazu.
Ja, ich glaube, in Hamburg gibt es eine Initiative, aber bitte in die Shownotes gucken. Ich werde mich noch erkundigen. Wenn es das nicht gibt, dann sollten wir das ja ins Leben rufen. Ne? Ja, soweit zu meinen Plänen, sowas ins Leben zu rufen. Was sind deine Pläne? Welche Projekte gehst du an? Was ist das Nächste? Worauf dürfen wir uns freuen?
Der aktuelle Film, an dem ich gerade arbeite, ist ein Porträt über Arvid Fuchs, ein Porträt von Arvid Fuchs, der Polarreisende, der seit Ende der 70er Jahre viel die Arktis und die Antarktis bereist hat, als erster Mensch 1989 sowohl zu Fuß am Nordpol als auch zu Fuß am Südpol war und mit einem Schiff den Nordpol umrundet hat und auch die beiden amerikanischen Kontinente. Also ein Abenteurer, der viele bewegende Dinge erlebt hat und von denen er dann in diesem Film auch erzählt.
Wir freuen uns, dieses Abenteuer da miterleben zu dürfen, via Film sozusagen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und danke dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Gerne, vielen Dank. Eine Sache, die können wir noch als Nachklapp machen. Und zwar fiel mir das eben ein, als du, ich weiß gar nicht mehr, welches Tier wir waren. Aber eine grundsätzliche Fehlannahme ist, dass Tiere zunehmend in die Stadt ziehen. Mhm. Das ist gar nicht so. Also wenn man jetzt, und wir haben im Film dieses Fuchsprojekt drin, zu dem die Berliner Forscherin Sophia Kimmich geforscht hat. De facto ist es so, seit 70, 75 Jahren gibt es eine Fuchspopulation in Berlin und die ist weitgehend unauffällig gewesen. Jetzt sieht man häufiger Tiere und man hat den Eindruck, es würden immer mehr Füchse in die Stadt ziehen. Das ist aber nicht so, weil genetische Untersuchungen zeigen, es gibt eine Landpopulation, es gibt eine Stadtpopulation, die sind relativ getrennt voneinander. Diese Stadtpopulation, da gibt es nur einzelne Tiere, die halt weniger scheu sind und dementsprechend sich auch Menschen zeigen. Wobei die Mehrheit der Stadtfüchse immer noch super scheu sind und sich vor Menschen verstecken auf Brachflächen. Also der Eindruck, dass immer mehr Tiere in die Stadt ziehen würden, ist falsch. Die Tiere waren immer da. Die sind teilweise geblieben, als sich die Stadt in ihren Lebensraum hinein bewegt hat. Sie sind vielleicht nicht immer so sichtbar wie heute. Nicht immer so sichtbar gewesen wie heute.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Antwort auf die Frage von Flo, ob immer mehr Tiere sich an die Stadt gewöhnen. Eigentlich gezwungenermaßen, weil die Stadt sich immer mehr in ihren Lebensraum hinein gräbt und hineinwächst sozusagen mit Flächenversiegelung und der grüne Gürtel wird immer schmaler. Ich habe letztens einen Bebauungsplan von Hamburg gesehen und wie intensiv die Bebauung von Hamburger grünen Gürtel zugenommen hat in den letzten Jahren. Es ist unglaublich.
Also es ist ja ganz komisch. Ich bin ja Hamburger und ich lebe seit meiner Geburt hier. Und für mich war die Stadt halt immer schon dieses Stadtgebiet, wie es heute ist. Und darum war auch in meinem Kopf dieses Denken, dass es völlig okay ist, dieses Stadtgebiet zu bebauen, weil hier diese Grenzen haben wir gezogen und da bauen wir. Aber dass das vor 100 Jahren komplett anders war. Also die Stadt, wie wir sie heute haben, Hamburg, ist so erst entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten wir eine sehr, sehr kompakte Stadt, die sich ausschließlich auf so einen kleinen inneren Ring bezog. Und dann nach dem Krieg hat man gesagt, okay, nee, wir bauen jetzt mal, weil wir relativ schnell viel Wohnraum brauchen, diese Rotklinkergürtel auf die Dörfer drumherum. Und so haben wir in 0, nichts in den letzten 80 Jahren irgendwie die Stadt urbanisiert über ihre ursprünglichen Grenzen hinaus mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit.
Und das ist ja nicht nur ein Problem in Hamburg, sondern in vielen, vielen anderen Städten auch, dass diese Flächenversiegelung zunimmt in einem Maß, das man sich eigentlich nicht vorstellen kann, weil man sieht es ja nicht so wirklich oder man gewöhnt sich so schnell daran.